Warten, In-Move, Legal. Heute habe ich mal ein etwas tiefgründigeres Thema. Es geht um die Frage von Daten, Daten als Wirtschaftsgut im Spannungsverhältnis von Digital Health und Sozialrecht. Ich habe das bei der Jahrestagung der DGFMA bereits als Vortrag berichtet und fasse mal hier meine wesentlichen Erkenntnisse zusammen. Ja, die Frage ist, was ist mit Daten? Sind Daten ein Wirtschaftsgut? Es gibt da eine ganze Reihe von Angstfassaden, die so aufgebaut werden. Ich habe ein Zitat gefunden von Michael Seemann, einem deutschen Kulturwissenschaftler, der sagt, es geht ein Gespenst um, nicht nur, aber auch in Europa. Es ist das Gespenst des digitalen Kapitalismus. Daran erinnert er natürlich an das kommunistische Manifest von Marx und Engels. Und das klingt alles ganz schön dramatisch. Ich glaube, dass diese Reduzierung von Daten auf ein rein kapitalistisches Wirtschafts- und Austauschgut zu eng ist. Und ja, das ist so ein bisschen auch das, worauf ich den heutigen Vortrag so ein bisschen dann fokussieren möchte. Denn Daten sind ja nicht nur Austausch, Dinge mit wirtschaftlichem Zweck. Daten sind auch Bestandteil und Teil unseres kulturellen Erbes, des menschlichen Wissens und der Erfahrung von Generationen. Und damit meine ich nicht nur alte Schallplatten und Schellackaufnahmen, sondern der Grundbestand des kulturellen Erbes, der lebt ja fort und der besteht möglicherweise eben auch in Rohdaten zu Forschungsergebnissen. Die Bundesregierung hat mal eine digitale Agenda ins Leben gerufen und hat geschrieben, wir wollen Deutschland zu einem digitalen Kulturland weiterentwickeln, ein hochwertiges Angebot digitaler Inhalte, ja, und vor allen Dingen die Zugänglichkeit zum kulturellen und wissenschaftlichen Erbe in Archiven und Bibliotheken verbessern. Da würde man jetzt gar nicht drauf kommen, dass das ein datenschutzrechtliches Thema sein könnte, würde man sagen, ist ja eine prima Sache. Ich glaube aber, es hat einen datenschutzrechtlichen Bezug. Und den würde ich gleich vielleicht gerne noch mal ein bisschen näher ausführen. Im Moment glaube ich, wäre es aber ganz gut, wenn wir doch einmal noch mal in den klassischen Bereich reinschauen. Daten als Wirtschaftsgut. Wie ist da im Moment der Stand der Forschung? Ich beziehe mich mal auf einen Beitrag meines juristischen Fachkollegen Dirk Heckmann, der an der Universität Passau insbesondere im Bereich IT-Recht lehrt. Und er hat im letzten Jahr das Thema, wie ich finde, ganz wunderbar vertieft erläutert. Und mir geht es hier an dieser Stelle nur noch mal darum, so einige Eckpunkte aus seinem Aufsatz hier mit aufzunehmen. Es geht darum zu fragen, sind Daten Wirtschaftsgüter? Und dabei finde ich, ist die Überraschung doch insofern ganz groß, als man ja nur denken würde, wenn wir von Wirtschaftsgütern reden und wissen wollen, was Daten sind, dann schauen wir einfach ins bürgerliche Gesetzbuch. Und da finden wir etwas Näheres zu Daten. Tatsächlich ist es aber gar nicht so. Daten sind tatsächlich gar nicht im bürgerlichen Gesetzbuch definiert. Es ist so ein bisschen die Frage, was das eigentlich sein soll. Ist es eine Sache? Ist es eine Dienstleistung? Ist es ein Recht? Um das vielleicht mal deutlich zu machen, wo wir im Wirtschaftsrecht mit Daten stehen, so ein Beispiel aus meinem eigenen Bereich. Wenn man über den Kauf oder den Verkauf von Arztpraxen berät, dann muss man sich auch immer die Frage stellen, was passiert denn mit den Patientendaten, die in dieser Arztpraxis sind? Und der Erwerber möchte diese Patientendaten natürlich gerne nutzen, ne? Er möchte natürlich an dieser Stelle eben gerade ja diese Patienten weiter behandeln. Und jetzt stellt man sich die Frage, wie regelt man das? Und man regelt es heute immer noch nach der guten alten Zwei-Schränke-Regel, die aus einer Zeit stammt, als es noch Karteikarten und Schränke gab, in denen man seine Daten aufbewahrte. Der Grundsatz ist im Prinzip der Datenschrank aus der alten Praxis, der kommt in den Keller und wenn der Patient dann auch beim Arzt aufläuft, dann schickt man einen runter und sagt, dann holen Sie mal die Akte. Und dann geht man davon aus, dass der Patient eben ja auch möchte, dass seine Daten dann auch in der Weiterbehandlung zur Verfügung gestellt werden. Im Kern ist es der gleiche Gedanke, der uns auch heute noch umtreibt, bloß dass wir heute nicht mehr von Schränken, sondern von Zugangsberechtigungen und Auftragsdatenverarbeitung und sonstigen Dingen reden. Aber Sie sehen an dieser Stelle, der Begriff Datum, der Datenbegriff wird an dieser Stelle relativ elegant umschifft. Man redet ja gar nicht von Daten, man redet von dem Goodwill der Praxis, der verkörpert sei. Man redet von einer Patientenkartei, wo wir wissen, dass es eine solche materielle Kartei in allermeisten Fällen gar nicht gibt. Ja, und man redet eben von dem in dem Goodwill verkörperten Umsatz dieser Praxis. Das ist so ein bisschen das Thema, das wir im Zivilrecht haben. Daten sind da schon irgendwie da und der Wert dieser Daten, der wird auch irgendwie schon erkannt, aber er wird eigentlich mit irgendwelchen Hilfskonstrukten versucht zu analysieren. Jetzt ist ja entscheidend, wenn wir über Daten als Wirtschaftsgut reden und vom Zivilrecht reden, die Frage mal zu klären, welchen Wert haben denn Daten? Daten könnten ja dann eine Leistung innerhalb eines Vertragsverhältnisses werden, und ja, die eine entsprechende Gegenleistung, Geld in der Regel oder in sonstigen Leistungen eben nach sich zieht. Und ja, dieser ökonomische Wert der Daten als Gegenleistung, der ist relativ schwer zu fassen. Ich habe da mal zwei Beispiele von Herrn Heckmann aufgegriffen, die ich ganz gut finde. Ein Unternehmen vertreibt Gartenteiche, ist eines seiner Beispiele. Und ja, man kann diese Gartenteiche auch online bestellen und jetzt muss man seine persönlichen Daten eingeben, Adresse, Name, Kontendaten und sonstige Dinge. Und dann ja, kann man den Gartenteich konfigurieren und dann eben an dieser Stelle bestellen. Das ist der erste Anwendungsfall und eigentlich ist der datenschutzrechtlich unproblematisch. Hier geht es ja nur um Daten zur Abwicklung des Kaufvertrages. Ohne diese Daten ja, kann das rechtsgeschäftliche Schuldverhältnis mit dem Betroffenen nicht abgewickelt werden. Und das lässt die Datenschutzgrundverordnung zu, entsprechende Daten zu erheben. Wenn wir jetzt diesen Fall nur ein bisschen modifizieren, dann wird vielleicht klar, wo der wirkliche Wirtschaftswert oder der wirtschaftliche Wert von Daten wirklich liegt. Dieses Gartenteichunternehmen sagt nämlich, wir machen das ein bisschen weiter. Wir machen jetzt nicht nur einen Konfigurator und dann kann man Bestelldaten eingeben. Nein, wir fragen zusätzliche Dinge ab. Wir fragen zum Beispiel ab, ob man Kinder hat, wie groß der Garten ist, ob Haustiere vorhanden sind, ob weiteres Zubehör gewünscht wird, ob eine Bepflanzung angebracht werden soll. Das kann durchaus ganz vernünftige Gründe haben. Man möchte zum Beispiel ein Angebot unterbreiten für eine besondere Abdeckung des Gartenteichs, damit Kinder nicht reinfallen oder Tiere keine Probleme bekommen. Man möchte irgendwas haben oder anbieten, wo man eine bestimmte Randbepflanzung machen könnte. Also das alles hat Hand und Fuß. In unserem Beispiel würden wir jetzt mal davon ausgehen, dass dafür das Unternehmen, wenn man diese Daten da reingibt in den Konfigurator, eben sagt, dafür gibt es 2 oder 3% Preisnachlass. Das wäre jetzt an dieser Stelle, was wir sagen könnten als alte Zivilrechtler, ach, da ist der Wert, na, die Gegenleistung ist der Preisnachlass, der hier gewährt wird. Das zeigt an, welchen Wert diese Daten für das Unternehmen haben. Vielleicht ganz kurz datenschutzrechtlich. Hier haben wir jetzt einen Fall, der nicht mehr unproblematisch ist. Hier erfasse ich Daten, die weiter reichen als nur zur Abwicklung des Schuldverhältnisses. Hier geht es darum, dass man eben Daten sammelt und dafür braucht man dann tatsächlich die Einwilligung. Also unserer Teichunternehmerfamilie sollte man an dieser Stelle eben mitgeben, dass sie dazu eine entsprechende Datenschutzerklärung und Einwilligung des Kunden im Internet eben verlangt und ihn auf die Zwecke der Nutzung hinweist, also warum man diese Sachen eigentlich erhebt und tut und macht. Was will ich mit diesen beiden Beispielen sagen? Der erste Beispielsfall ist ein unproblematischer Fall und der zweite Fall hat zwei Varianten. Er hat die Variante, dass wir einmal eben einen tatsächlichen Tauschpreis für Daten haben. Dieser Tauschpreis wird verkörpert in einem Preisnachlass. Und in der zweiten Variante haben wir eben die Gestaltung, dass es noch einen Gebrauchswert gibt dieser Daten. Nämlich, wenn ich diese Daten mit anderen Daten kombiniere, kann ich einen wunderbaren Überblick darüber erhalten, welche anderen Angebote für diese Familie noch in Betracht kommen. Ich könnte die Daten tauschen, zum Beispiel mit einem Anbieter von Kinderplanschbecken, denn ich weiß ja, der Gartenteichbetreiber hat nicht nur einen Garten, sondern er hat eben auch Kinder und ich kann sogar noch abfragen, wie alt die sind. Also diese Daten haben eine wunderbare Wirkung, denn sie können einen bestimmten Kundenkreis an dieser Stelle viel besser definieren und viel enger fassen, als wenn ich diese Daten nicht habe. Also diese Daten haben tatsächlich, wenn ich sie zusammensetze mit anderen Daten, einen nicht ganz unerheblichen wirtschaftlichen Gebrauchswert, der über den reinen Tauschwert deutlich hinausgehen kann. Ja, kurz zum Thema Tauschwert. Der Fall ist insoweit konstruiert, als wir hier einen Preisnachlass haben. Im richtigen Leben haben wir meistens keine Preisnachlässe für Daten, sondern wir haben an dieser Stelle eben bestimmte Leistungsangebote. Ich darf bestimmte Leistungen einer App nutzen, dafür gebe ich meine Daten rein, ich bekomme bestimmte Zugriffsrechte, die ich in die Daten, für die ich meine Daten hergebe. Das heißt, ich gebe dem Kunden einen Anreiz, seine Daten rauszugeben und dafür dann auch seine entsprechende Einwilligungserklärung zu bekommen. Das ist ein nicht ganz unproblematisches Thema. Das Zivilrecht endet natürlich dann beim Thema Einwilligung und sagt, naja, wenn die Einwilligung freiwillig gegeben ist, dann ist eigentlich an dieser Stelle für uns im Zivilrecht soweit die Sache eigentlich klar. Aber es hat eben noch eine weitergehende Komponente, denn ich kann den Kunden regelrecht in die Einwilligung locken, ohne dass ich hier von Unfreiwilligkeit ausgehen dürfte oder dass ich hier an dieser Stelle ja, den Kunden betrügen würde. Und diese Verführung des Kunden zur Datenspende und zur Hingabe einer Einwilligung, um den Gebrauchswert dieser Daten zu nutzen, der hat was, was wir vielleicht in der Rechtsordnung nicht erfassen können, was aber ethisch zumindest problematisch ist. Jetzt will ich auf mein Beispiel von vorher zurückkommen. Ich habe ja gesagt, naja, diese Auffassung, die Daten als reines Wirtschaftsgut, Austauschgut betreiben, die scheint mir zu eng zu sein. Lassen Sie uns mal vom Datenwert als Kulturgut reden. Daten als Kulturgut, welchen Wert haben die? Jetzt fange ich mal ganz oben in den Gesetzen an, die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen von 1948. Da gibt es einen Artikel 27 und da steht drin, jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Ja, na, das finden wir auch alles an dieser Stelle. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter deckend, dann muss man eben sagen, es bezieht sich nicht nur auf Schallplattenaufnahme, auf die Manuskripte von Beethoven und Kulturdenkmäler und Bibliotheken, sondern es wird hier allgemein von wissenschaftlichem Fortschritt gesprochen. Und der wissenschaftliche Fortschritt, der manifestiert sich eben nicht nur in irgendwelchen historischen Daten, sondern eben auch in ganz aktuellen Datenbeständen, in Forschungsergebnissen, in Umfragen, in Datennetzwerken. Und da sind eben auch personenbezogene Daten mit drin. Und damit rufen wir an dieser Stelle eben das Datenschutzrecht auch ein bisschen auf den Plan. Lassen Sie uns einen Fall vorstellen, der gar nicht so unrealistisch ist. Die Frage stand mal im Raum, ich weiß nicht, ob sie das immer noch tut, ob es eine Korrelation von schweren Verläufen von Covid-19 in Verbindung mit Diabetes mellitus Typ 2 gibt. Wenn man das jetzt erforschen wollte, dann müsste man natürlich idealerweise auf die Daten, die Rohdaten von Studien zum Diabetes mellitus zurückgreifen. Und man müsste quasi sagen, ja, das war mal zwar für diese Studie erhoben worden, aber die Daten sind für uns natürlich auch total interessant. Wir wollen versuchen, da Algorithmen einzusetzen. Wir wollen Muster erkennen, um dann vielleicht an dieser Stelle mit der Wissenschaft weiterzukommen. Tja, was gilt in diesem Falle? Es gilt nicht wesentlich anderes als das, was wir bei Daten als Wirtschaftsguthaben. Es kommt auf die Einwilligung an. Ich will ganz kurz noch eine zweite Variante benennen. Neben der Einwilligung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es einen sonstigen Grund gibt, der eben das Datenschutzrecht an dieser Stelle durchbricht. Was könnte zum Beispiel sein, eine Notstandssituation, eine Notwehrsituation, der Arzt erfährt von einer bevorstehenden Tötung unter ärztlicher Schweigepflicht und meldet die an die Polizei weiter, um einen Schaden für Leib und Leben zu verhindern. Das ist ein Fall, bei dem das Datenschutzrecht durchbrochen wird, was ein höherrangiges Rechtsgut an dieser Stelle gibt, das gefährdet ist. Bei der allgemeinen Corona-Krise wird man von sowas nicht ausgehen dürfen. Soweit wir allgemein sagen, es ist schwierig, wir brauchen diese Daten, ein großes Thema, wird es nicht ausreichen, einen solchen Notstand wirklich rechtlich sauber zu bekommen. Damit kommt es auch in einer solchen Situation darauf an, die Einwilligung der Teilnehmer einzuholen. Das heißt, ich habe hier eine gewisse Zeitverzögerung, ich habe hier bürokratische Hürden, aber ich muss im Kern diese Teilnehmer, wenn ich nicht im Vorfeld den Zweck der Datenerhebung ganz weit gefasst habe, nochmal fragen. Und ja, unter uns, so fürchterlich wäre das nicht, könnte ich an dieser Stelle verstehen und nachvollziehen, wenn man sagt, muss eben gemacht werden, damit wir an dieser Stelle sauber sind. Die Leute werden ja dann auch in der Regel einverstanden sein. Fände ich jetzt soweit unproblematisch. Jetzt wäre nur die Frage, wenn man sowas ahnt und das nur vermeiden will, kann man schon ganz früh bei der ersten Studie anfangen und gleich quasi sagen, ich fasse mal den Nutzungszweck besonders weit. Ich nehme mal ganz viele Sachen rein, zum Beispiel so ein Passus auch für weitere wissenschaftliche Studien, für die Rohdaten der Diabetes mellitus Patienten von Bedeutung sein können, wird auch eine entsprechende Einwilligung gegeben. Und das ist was, was zu Beginn der Corona-Krise in Deutschland eigentlich mit einem relativ deutlichen Nein beschieden war. Da hat sich so ein bisschen was tatsächlich geändert. Es geht um die Frage, wie weit ich denn eine Zweckbestimmung bei Datenschutzerklärung fassen darf, wie weit ich denn wirklich reinschreiben kann, auch für derzeit noch nicht bekannte Zwecke in der Zukunft. Broad Consent nennt sich das in der Sprache der Datenschutzgrundverordnung. Und in Deutschland war dazu sehr skeptisch beurteilt worden, ob das auch möglich ist, mit sensiblen, personenbezogenen Patientendaten. Die Datenschutzkonferenz hat dazu, ich glaube, im April oder Mai, gesprochen und hat sich darauf verständigt, dass man an dieser Stelle so ein Stück weit das lockert. Das ist auch die Grundlage, weshalb wir zum Beispiel bei Datenspenden beim Robert-Koch-Institut eine App haben, bei der man sagen kann, naja, sie sei eben dann auch mit den Datenschützern ein Stück weit abgestimmt. Jetzt lassen Sie uns noch ein Stück weiter reden. Was ist denn, gibt es Situationen, denkt man an unsere Diabetes Mellitus Studie, wo man sagt, gut, weite Zweckbestimmung an dieser Stelle. Ist das eine, wir wollen es noch weitermachen. Was ist, wenn Menschen wirklich sagen wollen, mir ist das eigentlich egal, wie weit diese Datenschutzerklärung reicht? Ich möchte einfach, dass meine Daten, mich kostet das ja nichts, ich möchte einfach, dass die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Ich möchte einfach, dass meine Daten zu einem, ja, Common Good werden, zu einem Gemeingut werden, zu einem Kulturerbe. Ich gebe meine Daten, na, für die Allgemeinheit, für alle möglichen guten Zwecke. Kann ich ja quasi eine solche Einwilligung geben, mit der ich auf eine richtige, rechtmäßige Einwilligung verzichte. Das ist immer noch eine Grauzone. Und zwar haben wir diesen Broad Consent, aber wenn man das so ganz weit fassen will, dann ja, fängt man ja irgendwann an, nur wirklich nur noch in Lyrik zu texten. Dann gibt es gar nichts Greifbares und auch das bleibt nach wie vor in der Bundesrepublik problematisch. Ja, wie stelle ich, das war eine Frage, die wir uns, ich habe auch in dem Projekt Fasters in Corona mitgearbeitet, das war eine Frage, die wir uns wirklich in diesem Projekt relativ umfangreich gestellt haben. Und diese Frage geht ein Stück weit auch über das hinaus, was wir unter Datenschutzrecht verstehen. Das Datenschutzrecht erfasst dieses Thema eigentlich nur sehr mittelbar. Ich würde die Themenstellung als eine so ein bisschen datenethische Fragestellung begreifen. Denn wenn wir vom Wert der Daten reden, dann haben wir bisher immer nur vom Nutzungs-, vom Gebrauchs- oder vom Tauschwert für den, in Anführungszeichen, Erwerber der Daten gesprochen. Aber die Daten haben ja auch einen Wert für den Spender, ne? Für den, der die Daten gegeben hat. Der tut es ja, eben in einer Absicht, anderen zu helfen. Da ist ein wie auch immer gearteter altruistischer Zweck in dieser Datenspende mit drin, der aus meiner Sicht derzeit nicht sachgerecht abgebildet wird im Datenschutzrecht. Und der aus meiner Sicht, wenn ich die Zweckbestimmung weit fasse und wenn ich sie noch weiter fasse, noch weiter fasse, irgendwann dazu führt, dass ich natürlich extreme, endlose Missbrauchsmöglichkeiten schaffe, sodass wir uns in diesem Projekt und ich mir auch insbesondere, weil ich so den rechtlichen Part ein bisschen mitbegleitet habe, die Frage gestellt habe, wie kann man denn diesen Spenderwillen sicherstellen? Und das ist mir eigentlich so das Wichtigste. Ich denke, dass das so eigentlich das ist, bei dem ich mich freuen würde, wenn wir dazu noch einfach noch mal später auch noch mal weiter diskutieren. Es geht um die Frage, wie kann ich wirklich sicherstellen, dass die guten Absichten der Spender auch in der Zukunft und auch wenn ich ganz weite Nutzungszwecke habe, berücksichtigt werde? Wie kann ich sicherstellen, dass ich den guten Willen der Spender nicht missbrauche, um meine Daten meistbietend an den nächsten Konzern zu verkaufen? Und ich glaube, dass man sich hier an Konstruktionen anlehnen wollte, die wir auch in der Rechtsordnung kennen. Ich denke an den Sachwalter im Insolvenzrecht, der die Interessen der Gläubiger zu vertreten hat. Ich denke an den Testamentsvollstrecker, der den Willen des Erblassers bei der Umsetzung des Testaments zu berücksichtigen hat. Und ich glaube, wir brauchen, wenn wir von Datenspenden reden, eine Einrichtung, eine Institution, die auch privatrechtlich sein muss. Muss keine staatliche Behörde sein, aber wir brauchen letztendlich als Korrektiv weiter Nutzungszwecke ein Gremium, das sich alleine dem Willen der Spender verpflichtet sieht, der eben nicht darin besteht, dass seine Daten zu allen möglichen, auch kommerziellen Zwecken genutzt werden, sondern der eben seinen guten Willen eben verwirklicht sehen möchte. Und dafür brauchen wir gerade wenn wir anonyme Spenden zum Beispiel haben, jemanden, der hier die Interessen der Spender vertritt, der eben entscheidet, wann eine Datenweitergabe möglich ist, der aber auch dafür Sorge trägt, dass dann tatsächlich auch die Zwecke, die man dem Spender erklärt hat, ne, was man damit machen wollte, dass das auch wirklich gemacht wird, der sicherstellt, dass wir eine Transparenz haben bei den Weitergaben von Daten. Das kann man zum Beispiel in einer einfachen Homepage sicherstellen, der Anfragen beantwortet, was ist mit meinen Daten, na, was ist eigentlich in dieser Sache passiert. Und das ist das, wofür ich eigentlich plädiere. Ich bin kein Fan von staatlichen Gliederungen, aber ich bin ein Spendenfan von Beiräten, die sich eben um diesen Spenderwillen bemühen, die diesen Spenderwillen im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit und ihrer Diskussionen sehen. Denn Daten sind eben nicht nur ein Wirtschaftsgut, sie sind auch Bestandteil der wissenschaftlichen Forschung, des kulturellen Erbes. Und wir wollen an dieser Stelle diese Daten allen Menschen und allen Zwecken zugänglich machen, aber wir müssen dabei auch den Spenderwillen berücksichtigen und stärker berücksichtigen. Freiheit und Weiterung der Nutzungsmöglichkeiten und des Gebrauchs von Daten müssen einhergehen mit einer Sicherstellung des Spenderwillens und der entsprechenden Transparenz, was mit der Spende passiert. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Diesmal ein etwas härterer Brocken. Stefan Porten, InMove Legal. Schauen Sie doch auf unserer Homepage nach. Da haben wir immer wieder neue Infos dazu. Freue mich, wenn Sie reinhören, und ich freue mich auf Kommentare und Feedback. Danke.